Guten Morgen. Geht es euch gut hier auf Schloss Klaus? Ja? Habt ihr gut geschlafen? Okay, wer von euch hat nicht gut geschlafen? Wer von euch ist müde? Okay, Leute. Ich gucke genau, was ihr macht. Wehe, ihr pennt ein. Ich habe euch im Blick. Ich habe mir jeden gemerkt, der sich gemeldet hat. Sehr gut. Ich finde es absolut genial, dass der Armin und sein Team diese tolle Idee hatten für dieses Young Leaders Summit und dass sie uns hier so gut behandeln auf Schloss Klaus. Und ich glaube, das ist mal einen richtig fetten Applaus wert. Außerdem finde ich es absolut schön, dass so viele Leiter aus dem ganzen Land Österreich zusammengekommen sind. Ich finde das ein Riesenprivileg. Und es ist total toll, dass ihr euch an diesem Wochenende nicht nur inspirieren lassen könnt, sondern dass ihr euch auch kennenlernen könnt. Und das möchte ich jetzt mal unterstützen mit einer kleinen Aktion, die wir jetzt machen. Und zwar, ja, das mit dem Namen hatten wir ja gestern schon. Wir machen jetzt Folgendes. Pack mal die Sachen, die dir wichtig sind für deine Session, von deinem Platz. Und dann lauf mal durch den ganzen Raum und setz dich irgendwo dahin, wo zwei Leute nachher neben dir sitzen, die du noch nicht kennst. Okay, das ist das Ziel. Setz dich an einem Ort, wo zwei Leute neben dir sitzen, die du noch nicht kennst. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Super. Fast alle haben schon einen Platz gefunden. Genau, frag mal bitte, wie deine Nachbarn heißen. Das ist auch ganz gut, wenn ihr schon nebeneinander sitzt und euch noch nicht kennt. Und was ich auch echt gut finde, ist, wenn wir uns gegenseitig sagen, dass es schön ist, dass wir hier sind. Ja, sag mal deinem Nachbarn, schön, dass du hier bist auf Schloss Klaus. So, einen Kandidaten haben wir noch, der hat noch keinen Platz. Der kennt wahrscheinlich zu viele Leute, deshalb hat er keinen Platz gefunden. Gut. Alles klar. Ja, ihr merkt schon, gestern Abend ich bin ein bisschen erkältet und habe gestern Abend fast meine Stimme am Ende der Session verloren und habe mich sehr schwer getan bei den Gesprächen, die nachher abends noch liefen. Ich bitte um euer Verständnis. Ich bin dann gestern in meinen Raum gegangen und habe erstmal nichts mehr gesagt, um meine Stimme zu schonen. Also meine Selbstgespräche habe ich eingestellt. Und heute Morgen das Erste, was ich gesagt habe, als der Wecker klingelte, 1, 2, 3, Test. Und meine Stimme ist einigermaßen wieder da. Ich hoffe, sie hält durch. Wenn ihr für mich beten wollt, wäre das ganz nett. So zwischendurch, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Ich habe euch ja Flyer auf die Stühle gelegt. Zwei Flyer und zu dem einen Flyer habe ich euch ein Video mitgebracht. Schaut euch das mal an. Das ist meine absolute Lieblingsschulung. Es macht einen Heidenspaß. Wir haben immer wieder Leute, die sagen, boah, das war wie Urlaub. Und das Schöne ist, es fühlt sich an wie Urlaub, weil die Seele baumeln lassen kann, weil man so entspannen kann, weil man in einer anderen Welt ist, wo man anders über seine Arbeit, über sein Leben nachdenkt. Und ich habe viele, viele Schulungen gemacht, die eine Woche gingen für Jugendmitarbeiter. Und mich begeistert das deshalb so sehr, weil ich noch nie so viel Lebensveränderung in der Zeit gesehen habe, weil es so intensiv ist. Vorletzte Woche hatten wir eine Konferenz, da war unter anderem Kurt Johnson eingeladen, der die Saddleback Jugendarbeit leitet in Los Angeles, eine der größten, einflussreichsten Jugendarbeiten auf der Welt. Und Er hat von der Arbeit erfahren, hat sich gesagt, boah, darf ich da nicht mal als Coach mitkommen? Und wir haben gesagt, natürlich, Kurt, absolut. Und gestern Abend hat er mir eine E-Mail geschrieben. Er hat gesagt, boah, ich wäre sehr, sehr gern dabei als Coach. Und kann ich nicht noch meinen Kollegen von Willow Creek mitbringen, den Scott Ruben, der macht gerade das, ist da verantwortlich für die Jugendarbeit. Und dann habe ich mir gesagt, ja klar, auf jeden Fall werde ich ihm jetzt noch schreiben. Und wir sind auf jeden Fall im Gespräch mit Top-Coaches für die Zeit. Und ich freue mich sehr, wenn das was für dich ist. Und das ist eine Arbeit, die wir anbieten. Und das Ganze gehört zu LEAD. LEAD ist ein Coaching-Netzwerk. Ich habe gestern darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir in unseren Jugendgruppen wieder Coaching bekommen. Und das geht mir so, das ging mir so nach, dass ich wirklich meine Arbeit komplett umgestellt habe. Ich habe die Arbeiten, die ich vorher gemacht habe, gekündigt und habe vor 1,5 Jahren diese Arbeit begonnen, weil ich habe mich dafür entschieden, ich möchte in meinem Land was ändern. Ich möchte Ministry so aufbauen, wie Jesus es getan hat. Und ich möchte Jugendleitern gerne helfen, dass sie das in ihrer Jugendarbeit tun können. Ich finde das so genial, wenn du dich hier mal umschaust, hier sind so viele Leiter aus ganz Österreich. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Wenn du was in deinem Land verändern willst, und ihr könnt euch gegenseitig helfen, wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt und wir euch dabei helfen dürfen, tun wir das liebend gerne. Das ist deine Entscheidung. Dafür haben wir das Ganze gestartet. Ich glaube, dass es einen Moment geben muss in unserem Leben, wo wir so eine heilige Unzufriedenheit haben. Wo wir in unser Land schauen und sagen, das, was läuft, reicht nicht aus. Ich möchte etwas ändern. Ich entscheide mich dafür, zu leiten und etwas in meinem Land zu ändern. So eine heilige Unzufriedenheit, wo du da an einen Punkt kommst, wo du sagst, es reicht. Es reicht. Das ist das, was ich mir wünsche für dieses Wochenende. Dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich gucke mir mein Land an und es kann nicht sein, dass Jugendarbeit weiter so läuft, wie sie läuft. Es muss sich was ändern, dass Gott dieses Leiden in dir auslöst, was am Ende zu einer Leidenschaft führt und du sagst, ich bin bereit zu leiden, ich bin bereit etwas zu verändern. Und das geht dabei los, dass du Entscheidungen triffst. Wir haben ja gestern in der Gruppenarbeit Hindernisse gesammelt und ich habe die da vorne mal so zusammen sortiert, wie ich dachte, dass es am sinnvollsten ist. Und ein paar Gruppen hat man schon gesehen. Also nicht jeden Zettel konnte man jetzt sofort zuordnen, aber ein ganz großer Bereich ist natürlich die Zeit. Würde ich doch sagen. Und es gibt zu vielem, was hier steht, möchte ich in den nächsten Stunden noch was sagen. Ich werde nicht zu allem was sagen können. Aber ich möchte mal damit anfangen, dass ich zu diesem Part Zeit etwas sage. Wenn du dich dafür entscheidest zu leiten, heißt das, dass du Prioritäten setzen musst. Und in einer Sache ist das Leben sehr, sehr fair. Wir haben am Tag alle 24 Stunden. Es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der hat 25 Stunden. Quatsch, reingelegt, ist nur ein Witz. Nee, es gibt keinen. Wir haben alle 24 Stunden. Hast du schon gedacht, ne, es gibt wirklich jemanden? Nee. Wir haben alle 24 Stunden. Egal wie viel Geld du hast, egal in welcher Lebensphase du bist, du hast 24 Stunden am Tag. Ich habe keine Zeit, heißt, ich nehme mir keine Zeit. Es ist so. Im Grunde genommen sage ich nur, ich habe keine Zeit, wenn ich so ein bisschen in der Opferrolle bin. Oh, tut mir leid, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Der Punkt ist, du würdest nicht gerne. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, weil ich möchte was anderes tun, dann entscheidest du dich dafür. Und es mag gute Gründe dafür geben, dass du dich für was anderes entscheidest. Wenn du sagst, hey, ich möchte lieber zur Arbeit gehen, denn wenn ich nicht zur Arbeit gehe, werde ich wahrscheinlich gekündigt. Es ist ein guter Grund, zur Arbeit zu gehen, weil du sonst gekündigt wirst. Ja, ich entscheide mich dafür, Zeit in meine Arbeit zu investieren. Ich entscheide mich dafür, meine Hausaufgaben zu machen und für meine Arbeit zu lernen. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit heißt, ich nehme mir keine Zeit. Wir alle müssen Prioritäten setzen. Und wenn du sagst, ich nehme mir die Zeit nicht dafür, dann ist das deine Entscheidung, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, es geht bei diesem Lebensstil-Mentoring, das, was Jesus gelebt hat, geht es nicht darum, noch etwas zusätzlich zu machen. So nach dem Motto, oh, jetzt machen wir noch einen Jugendgottesdienst und dann machen wir noch Mentoring und dann machen wir noch eine Freizeit. Mentoring ist nicht einfach nur irgendeine Sache, die ich noch mache. Mentoring ist ein Lebensstil. Mentoring bedeutet, dass ich Jugendliche in mein Leben mit hineinnehme. Dass ich mit ihnen Dinge mache, die ich normal eh machen würde.
dass ich sage, hey, ich fahre gerade in den Baumarkt. Komm, ich hole dich ab, wir fahren gemeinsam in den Baumarkt. Dass man sagt, hey, ich guck mir am Wochenende Fußballspiele an, komm mit. Ich gehe mit meiner Familie in den Park, komm mit. Ich fahre irgendwohin auf dem Jugendgottesdienst, komm mit. Ich nehme den anderen hinein in mein normales Leben. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie noch eine Show mache für irgendeinen Jugendlichen. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich sage, jetzt mache ich mal gar nichts und diese eine Stunde gehört nur dir. Und ich höre nur dir zu. Wir machen jetzt gerade das, was dir wichtig ist. Und da brauche ich tatsächlich Zeit. Aber das hat was mit Priorität zu tun. Aber es ist nicht einfach eine Sache, wo ich sage, oh nein, mein Kalender ist schon so voll, jetzt muss noch mehr rein. Was ich auch noch sagen möchte, ist, es gibt hier einen ganz interessanten Bereich, der sagt, ich hatte selber nie einen Mentor, hier oben. Fehlende Vorbilder, nicht genügend Hirten, zu wenig Mitarbeiter. Ich glaube, dass wir tatsächlich in unseren Ländern diese Kultur so vernachlässigt haben, dass wir die erste Generation sind, die wieder aufsteht und wieder was ändert. Die sich entscheidet, das Leben wieder anders zu leben. Das ist ein Riesenprivileg, weil wir wieder etwas Neues verändern dürfen. Wir dürfen wieder einen Grad Veränderung machen. Aber das bedeutet auch, dass es für uns besonders hart ist. Es kann sein, dass du eben keine Mentoren so schnell findest, weil diese Kultur einfach völlig weg ist. Und keiner der Erwachsenen, der dich vielleicht fördern könnte, der älteren Person, überhaupt weiß, was Mentoring ist. Du bist der Erste, der anfangen muss. Lass dich davon nicht aufhalten, dass es zu wenig Leute gibt, die dich coachen oder dass du selber nie einen Coach hast. Wie schrecklich ist das, dass du selber nie einen Coach hast? Ändere das. Sorge dafür, dass die nächste Generation das nicht mehr sagen braucht. Gib dich nicht damit zufrieden. Eine andere Sache, hier oben schnelle Ergebnisse, keine Erfolgsgarantie. Ich muss meiner Leitung Rechenschaft ablegen, programmorientiert. Ich glaube, dass wir einen ganz komischen Maßstab haben, wenn es um Erfolg geht. Wie messen wir Erfolg? Wie misst dein Mitarbeiterteam Erfolg oder deine Gemeinde? Ruft mal rein. Was ist Erfolg für euch? Zahlen. Wenn die Jugendarbeit wächst, habt ihr Erfolg. Richtig? Wenn die Jugendarbeit klein ist oder nicht wächst, habt ihr keinen Erfolg. Als ich in meiner Gemeinde angefangen habe, ich war eine Zeit lang Jugendreferent in einer Gemeinde, da habe ich meiner Gemeindeleitung gesagt, dass was mir am Anfang wichtig ist, ich möchte nicht, dass ihr die Qualität meiner Arbeit daran erkennt, wie oft ihr mich in der Gemeinde seht. Und ich möchte nicht, dass ihr sie daran erkennt, an welchen Zahlen wir haben. So arbeite ich nicht. Wenn es wirklich um Zahlen ginge, dann mach einen Kinoabend. Mach Freibier. Was meinst du, wie viele Jugendliche kommen, wenn du Freibier verteilst? Geht es wirklich um Zahlen? Geht es darum, dass ich sagen kann, es waren 500 Leute da? Du kriegst 500 Leute in deiner Gemeinde und musst nur das Richtige anbieten. Hat wahrscheinlich nichts mehr mit Jesus zu tun, aber du kriegst die Bude voll. Es würde gehen. Erfolg ist so trügerisch, wenn wir es mit Zahlen messen. Was denkt ihr, war im Leben von Jesus, in seiner ganzen Ministry, der größte Moment des Erfolges? Was war das Wichtigste an all dem, was Jesus hier auf der Welt erlebt und gemacht hat? Der Kern von all dem, das wichtigste Erlebnis. Das Kreuz, also sein Tod. Die Auferstehung. Wie viele Leute waren von den Tausenden, von den 5000, die er mit 2 Fischen und 5 Broten gefüttert hat, und seine Jünger und so weiter und so weiter. Wie viele waren am Kreuz da? Einer. Und wir sagen heute, es war sein größter Erfolg. Wenn wir das mit Zahlen messen, war das die größte Niederlage. Wie viele waren bei der Auferstehung dabei? Ich glaube, bei der Auferstehung selber keiner. Aber dann im Nachhinein kamen ein paar, ne? Überlegt mal, wenn wir die Arbeit von dem Sohn Gottes messen würden an Zahlen, dann hätte Jesus katastrophal abgeschnitten. Hat er aber nicht, er hat die Welt verändert. Lass dich nicht von diesem Maßstab beeinflussen, Zahlen. Es wäre die Katastrophe, wenn du es tust. Ein paar andere Fragen stehen noch da und ich hoffe, dass ich mit dem, was jetzt noch kommt, darauf eingehen kann. Wenn noch was übrig bleibt für euch, dann bitte sagt mir das. Ich plane ein, dass wir noch solche Zeiten haben, wo wir Fragen stellen können. Und auch hoffentlich, wenn das mit meiner Stimme klappt, auch heute Abend noch reden können oder zwischendurch. Eine Frage, die da auch stand, war, wie suche ich denn jemanden aus? Und wir sind gar nicht genügend Mitarbeiter, um alle Jugendliche abzudecken. Also wie schaffe ich das eigentlich? Ich habe euch ja gestern einen Film gezeigt von einem klassischen Coach im Footballspiel. Und ich möchte mal bei diesem Beispiel Football bleiben. Allerdings möchte ich gleich sagen, ich glaube, dass wir Europäer wissen, was wirklich Football ist, nämlich Fußball. Absolut. Und die Amis nennen das ja dann Soccer und nennen Football dieses komische Ding mit diesem Eierball. Ganz schlimm. Ich finde, richtigen Fußball kennen wir Europäer. Und bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, welche... Wer zieht an meinem Kabel? So. Ich habe keine Ahnung, welche österreichische Fußballmannschaft im Moment so in ist. Was war? Was sagst du, Hans? Was war das? Linz. Wie weit ist denn Linz? Sind die gut? Nein? Hans, tut mir leid. Loser Linz. Welche andere Mannschaft? Seid ihr Fußballfan? Es gibt keine, die gut ist. Aber ihr habt doch sowas. Also ich kenne bei uns in Deutschland die Bundesliga. Habt ihr sowas auch? Theoretisch. Sehr traurig. Okay. Also in meinem Land gibt es Bayern München Liebhaber und Bayern München Hasser. Kennt ihr Bayern München? Okay, wo seid ihr so? Bayern München ist eher blöd oder gut? Blöd? Gut? Ja, zumindest sehe ich jetzt mal Emotionen hier. Wunderbar. Schau, ich finde, ich vergleiche mal dieses Bild als Coach im Fußball mit unserer Situation als Coaching. Armin, wenn ich dich bitten darf, die Whiteboard hier mal hinzustellen. Und zwar habe ich euch ein Bild vorbereitet. Genau, wunderbar. Erstaunlich gut getragen von Armin. Wahnsinn. Würde ich doch mal sagen. Einen fetten Applaus an Armin. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal an so einem Bild deutlich von einem Coach von einem Fußballspiel. Ihr findet das bei euch, ich habe bei euch in der Session 3, das ist die Session, die ich jetzt mache, ich mache die Session 2 dann heute Abend, also bei euch im Skript. Und ihr findet diese Session 3, da heißt es Ready and Safe. Und ich habe mir gedacht, ich model dieses Bild Ready, das model ich jetzt einfach mal um. Es ist der gleiche Inhalt, aber ich rede nicht über Ready, sondern ich rede über einen Fußballcoach. Und das Erste, was ich dir heute sagen will, ist, als Fußballcoach und als Coach in der Jugendarbeit, du musst dich entscheiden, wen du in dein Team lässt. Du musst dich entscheiden, wer da rein darf. Schau, wenn das dein Spielfeld ist, auf dem du die Spiele austrägst, dann musst du dich entscheiden, wen du da mit reinnimmst. Beim Fußball sind es 11 Leute. Kannst auch versuchen, mit mehr zu spielen, aber das wäre problematisch. Und es wäre echt blöd, wenn du einfach nur zufällig irgendwelche Spieler in dein Team nimmst und sie aufstellst für ein Spiel. Also wahllos ein Team zusammenstellen bringt nichts, wenn du gewinnen willst. Interessanterweise funktioniert es bei Bayern München. Ich weiß nicht warum. Aber wenn du zufällig Leute in dein Team packst, das funktioniert nicht, wenn du gewinnen willst. Wenn du zufällig irgendwelche Leute, die du triffst, anheuerst für eine Firma, die du aufbaust, dann wirst du keinen Erfolg haben. In Sprüche 26, Vers 10 steht, so unverantwortlich wie ein Schütze, der wild um sich schießt, handelt, wer einen Unverständigen oder einen Dahergelaufenen für sich arbeiten lässt. Also wenn du kein Ziel hast, landest du meistens woanders. Es bringt nichts, wenn du sagst, ich
überlege mir nicht, für wen ich mich entscheide. Und du musst dich entscheiden, denn wenn du eine Jugendgruppe hast, die mehr größer ist als 10 oder 15 Leute, dann kannst du nicht sagen, ich lade alle in mein Wohnzimmer ein. Vor allen Dingen, wenn du Familie hast. Ich meine, das kannst du einmal machen, aber es gibt danach Gespräche. Und das kannst du wahrscheinlich ein zweites Mal nicht machen, weil so viel Pizza kannst du gar nicht jede Woche kaufen. Und es ist einfach nicht möglich, das mit allen zu machen. Du musst dich entscheiden. Es geht nur mit einigen wenigen Personen. Was hat Jesus getan? Lief Jesus wahllos durch die Gegend und hat irgendwelche Leute ausgesucht und hat sie gebeten, zu seinem engeren Kreis zu gehören und jünger zu werden? In der Bibel steht, dass viele Menschen Jesus nachgefolgt sind. Es waren über 70 Personen, die ihm nachgefolgt sind. Und dann zog er sich eines Tages zurück und betete. In Lukas 6 steht das. Und am nächsten Tag suchte er gezielt 12 Menschen raus. 12 handverlesene Personen, denen er besondere Beachtung schenkte. Und 3 von diesen Menschen hat er noch mal mehr in seinen inneren Kreis genommen. Petrus, Jakobus und Johannes. Eigentlich dreist von Jesus. Nicht nur, dass er nur 3 Jahre Ministry macht. Nicht nur das, er sucht sich einfach einzelne Leute raus. 12 Leute, da waren doch 70. Wieso entscheidet er sich nur für 12? Wie kann der das bringen? Ist das nicht dreist? Ist das nicht unfair all den anderen gegenüber? Er hat es gemacht. Ich glaube, wir müssen wie Jesus, wir müssen uns entscheiden. Es geht nur mit Einzelnen. Und vermutlich werden es bei uns nicht 12 sein, weil wir kein Vollzeitrabbiner sind. Ich schaffe keine 12 Leute. Überleg dir, wen suchst du aus? Du kommst nicht drum herum. Die Frage ist ja jetzt, wen suchst du aus? Suchst du einen Jugendlichen aus, der vielleicht besonders reich ist? Oder seine Eltern vielleicht besonders reich? Dann könnte das bedeuten, dass seine Eltern so dankbar dafür sind, dass du zu Weihnachten das iPhone 5 bekommst. Wäre das nicht cool? Verlockend. Oder suchst du vielleicht einen Jugendlichen aus, der besonders Einfluss hat in der Gemeinde oder in der Gruppe, der durch den du hintenrum Fäden ziehen kannst. Wäre doch ganz schön schlau, oder? Suchst du vielleicht eine Person, die besonders gut aussieht oder stylisch aussieht? Das wäre ja sehr angenehm. Oder vielleicht jemand, der sehr auffällig und laut ist. Das wäre ja auch sehr interessant. Oder vielleicht eine Person, die besonders stört. Nach dem Motto, halte deine Freunde nah bei dir und deine Feinde noch näher. Damit du sie im Griff hast. Das wäre doch schlau. Als der Prophet Samuel, so lesen wir im Alten Testament in der Bibel, den Auftrag bekommen hat, eine Person als König auszuwählen für Israel, da hat er eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Er ging zu einer Familie, wo Gott ihn hingeschickt hat, ließ sich all die strammen Söhne der Familie vorführen und überlegte sich das, boah, der sieht aber gut aus, der hat aber Muskeln, der ist aber schlau oder was weiß ich, der hat vielleicht Erfolg. Und dann meint er, hat Kandidaten gefunden und in 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es dann, dass Gott zu ihm spricht. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz.
Es geht also um die inneren Qualitäten. Es geht um das Herz.
Und deshalb überlege dir, um bei diesem Bild zu bleiben, Fußballcoach, überlege dir, in welchem Rahmen möchtest du coachen? Und 2 Rahmenbedingungen, es gibt ja, wenn ich hier einen Rahmen hinzeichne, gibt es ja 4 Rahmenelemente und 2 Rahmenelemente davon leite ich von dem Bibelvers ab, der unser Leitvers für Lead ist. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wieso steht da Lead 222? Wir nennen das Lead 222. Es hat was mit 2. Timotheus 2, Vers 2 zu tun. Was du von mir gehört hast, steht da drin, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu leiten. Also das erste Rahmenelement, was ich hier sehe, ist vertrauenswürdig.
Ich schreibe das jetzt mal hier hin. Vertrauenswürdig. Ich hoffe, ich habe keinen Buchstaben vergessen. Vertrauenswürdig.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du jemanden raussuchst, der in deinen Augen vertrauenswürdig ist.
Ohne Vertrauen kannst du nicht wirklich coachen.
Du brauchst Vertrauen gegenüber deinem Mentee und er braucht dir gegenüber Vertrauen. Denn wenn er dir vertraut, hat er keine Angst, echt zu sein, authentisch zu sein. Er hat keine Angst, er selbst zu sein. Und nur dann macht es Sinn, jemanden auch wirklich abzuholen, da wo er gerade steht, und den nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Wenn er dir vertraut, dann darfst du wirklich in sein Leben reinschauen. Und du gibst ihm die Möglichkeit, in dein Leben reinzuschauen. Ohne Vertrauen geht es nicht. Du kannst dir nicht jemanden aussuchen, dem du nicht vertraust und der dir nicht vertraut. Das kannst du machen. Es wird nur nicht wirklich funktionieren. Weil nicht die Tiefe in eurer Mentoring-Beziehung passieren wird, die du brauchst, damit Lebensveränderung stattfindet. Wir sagen bei Lead immer, wir wollen über die letzten 10% sprechen. Über die ersten 90 reden wir eigentlich schnell. So die ersten 90, das, was du sofort erzählst. Und das, was du dann auch erzählst, wenn jemand nachfragt. Aber so die letzten 10%, die Geheimnisse in unserem Leben, die, auf die es wirklich ankommt, über die reden wir selten. Ich brauche jemand, der mir Fragen stellen darf in meinem Leben, die ich nicht gefragt werden möchte. Ich brauche jemand, der mir sagt, welche Frage darf ich dir heute nicht stellen? Und wenn er mir dann die Antwort auf die Frage gibt, dann muss ich sagen dürfen, lügst du mich gerade an. Die letzten 10%, die sind hart. Aber nur, wenn wir so eine Offenheit haben, dass wir über diese letzten 10% sprechen, dann haben wir eine Ehrlichkeit, bei der Mentoring, wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, wirklich funktioniert. Und wir alle haben diese 10%.
In uns schlummert immer etwas.
In uns schlummern Probleme. Wir alle haben eine Macke, das haben wir gestern schon festgestellt. Und genau dafür ist Jesus gestorben. Und genau da können wir uns gegenseitig gnädig sein. In Gottes Augen bist du 100% heilig. Also wir brauchen Vertrauen, um diese Gespräche führen zu können. Ein anderer Vers, der das sehr schön auf den Punkt bringt, steht in Lukas 16, Vers 10. Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird auch im Großen treu sein. Wenn er bei kleinen Dingen unzuverlässig ist, wird er es auch bei großen sein.
Schau dir an, was die Person in der Vergangenheit getan hat, und dann weißt du, wie sie höchstwahrscheinlich in der Zukunft handeln wird. Das sagt der Vers.
Wenn du jemanden zum Coaching einlädst und zu einem Gespräch einlädst und ihr verabredet euch zum Beispiel in ein Café. Also ich persönlich liebe ja das Starbucks-Café. Ich treffe mich da öfter mal mit Menschen und auch zum Arbeiten.
Und wenn du so eine Besprechung hast in so einem Starbucks-Café am Mittwoch um 15 Uhr und derjenige, mit dem du dich da treffen willst, der taucht nicht auf. Das ist kein gutes Zeichen. Kann sein, dass er das vielleicht vergessen hat. Vielleicht ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Okay, du versuchst es nochmal. Du machst einen neuen Termin aus. Nächste Woche. 17 Uhr am Mittwoch im Starbucks. Aber um 16 Uhr schlürfst du deinen White Chocolate Mocha immer noch alleine. Nicht gut. Kann sein, dass diese Person einfach nicht in den Rahmen passt, bei dem es Sinn macht zu coachen. Denn wenn jemand nicht vertrauenswürdig ist, dann bringt das nichts.
Du kannst ja auch nicht sagen, beim Fußballtraining, dass derjenige einfach zum Training nicht auftaucht. Oder dass jemand zum Spielen nicht auftaucht. Also, wenn jemand zum Training nicht kommt, ist das echt ein Problem. Wenn jemand zum Spielen nicht kommt, ist das Problem noch sehr viel größer. So jemand kannst du nicht coachen. In Matthäus 7, Vers 6 steht ein Vers: Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten.
Sind Jugendliche, die zu spät kommen, Säue?
Nein.
Das ist mit diesem Vers nicht gemeint. Aber was dieser Vers sagen will, Es ist so lustig, dass da Säue steht. Was dieser Vers sagen will, ist, gib das, was dir wichtig ist, an Leute weiter, die ich schätzen können. Das will dieser Vers sagen. Und das will ich dir mit diesem Vers heute auch weitergeben. Es muss der Person wichtig sein. Da muss Vertrauenswürdigkeit sein. Da muss Vertrauen sein. Und diese Person, die du coachst, sollte den Schatz deiner Zeit kennen. Und sollte wissen, was es heißt, dass du dich engagierst. Also Vertrauen ist wichtig. Vertrauenswürdig heißt es in dem Vers 2. Timotheus 2, Vers 2. Und dann steht da noch was anderes drin. Da steht da drin, fähig. Also ich mache mal das andere Rahmenelement. Fähig. Ich finde es ganz wichtig, dass du erkennst, dass diese Person Gaben hat, die dich begeistern. Fähigkeiten. Hat Gott jedem Menschen Fähigkeit gegeben? Ich denke ja, definitiv. Nur nicht jede Fähigkeit begeistert dich, nicht jede Fähigkeit siehst du, so wie Gott dich gemacht hat, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Leidenschaften. Und es ist ganz wichtig, dass du die Fähigkeiten bei demjenigen siehst und dass du inspiriert davon bist, dass du sie fördern willst. Dass du siehst, was da in der Person schlummert, dass du möchtest, dass da mehr rauskommt. Dass das Coaching für dich Sinn macht. Ein Fußballscout, der macht ganz interessante Dinge. Der fährt irgendwo auf ein Fußballspiel, guckt sich ein Fußballspiel an und dann bietet der Fußballspielern einen Vertrag an, wo andere Leute sich denken, warum in alles in der Welt der? Der hat ja noch nicht mal ein Tor geschossen. Aber die Aufgabe von einem Fußballscout ist, dass er erkennt, wo Potenzial steckt. Und es kann sein, dass er in diesen 90 Minuten eine einzige Minute im Spiel gesehen hat, wo er sich gedacht hat, alter Schwede, da schlummert was in dem. Blöderweise kommt ja nur eine Minute an diese Leistung ran, aber ich möchte ihm helfen, dass er 90 Minuten an diese Leistung rankommt. Das ist dann die Aufgabe im Coaching. Such dir jemand, der dich vielleicht, wo du sagst, das war dieser eine Moment in dieser ganzen Woche, wo ich gesehen habe, was für ein Potenzial in dieser Person steckt. Und ich habe eine Leidenschaft dafür, dass er an dieses Potenzial mehr rankommt. Ein Beispiel aus meiner Jugendgruppe, der Vincent. Vincent ist eher ein Typ, der so ruhiger ist, der nicht viel sagt. Und dann gab es diesen einen Moment in der Jugendgruppe, wo er sich getraut hat, etwas zu sagen. Und das war nur ganz kurz. Das war auch völlig überraschend. Aber ich merkte, wie er das gesagt hat und wie die anderen Leute zugehört haben. Und ich habe gemerkt, dieser Junge ist begabt. Das weiß er selber noch nicht. Das wissen die anderen noch nicht. Aber ich habe es gesehen. Es gab viele Jugendliche, die versucht haben, sehr oft sehr viel zu sagen. Aber diese eine Minute von Vincent, die hat mich begeistert. Und ich habe angefangen, Vincent zu coachen. Und ein Jahr später habe ich die erste Predigt mit ihm gehalten. Da war der super jung. Und dann gibt es Leute, die auf mich zugehen und sagen, ja, wenn wir auch solche Jugendlichen hätten, die mit 18 schon so predigen können. Die hast du. Du hast sie, du musst sie nur fördern, du musst sie finden und du musst sie fördern. Du musst die Fähigkeit in ihnen sehen. Jeder Mensch ist fähig, jeder Mensch ist begabt, aber es muss eine Fähigkeit sein, die dich begeistert. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du selber fähig bist, der Person zu helfen. Also diese Fähigkeit nicht nur auf dein Mentee bezogen, sondern auch auf dich. Was bringt es dir? Oder bleiben wir mal bei mir, was bringt es mir, wenn ich eine Fähigkeit, eine musikalische Fähigkeit bei jemandem entdecke? Da kann ich total begeistert von sein, aber ich kann der Person nicht helfen, weil meine Stimme kennt keine Töne. Ja, ich kann nicht singen, ich kann das nicht. Und ich kann höchstens sagen, oh, das gefällt mir, was derjenige macht, aber ich kann never ever jemanden in der Fähigkeit zu singen oder in Musik coachen, weil ich das einfach nicht kann. Und wenn du sagst, boah, es begeistert mich, wie toll die Person reden kann und wie sprachbegabt die ist, ich möchte sie gerne fördern, aber du kannst es selber nicht, dann bist du nicht fähig, sie zu fördern. Und dann mag es sein, dass du zumindest für diese Gabe nicht den richtigen Rahmen mitbringst, um die Person zu coachen. Und ich habe schon gesagt, von der Definition her, es geht darum, zu zeigen, was es bedeutet, ein verändertes Leben als Christ zu leben. Aber da gehört es eben auch dazu, dass ich die Fähigkeiten und Gaben, die Gott mir gegeben hat, raushole und dass ich damit Gott diene. Also, Fähigkeit ist ganz wichtig, ein Rahmenelement Fähigkeit. Und ein weiteres Rahmenelement, ist lustig, weil jetzt male ich hier fast über meine Zeichnung rüber. Ein weiteres Rahmenelement, was hier oben steht, ist begeistert. Begeistert. Ich finde es ganz wichtig, dass du und vor allen Dingen, dass dein Mentee begeistert davon ist, dass du ihn coachen und fördern willst. Dass er nicht einfach nur sagt, aus Höflichkeit, na gut, dann treffe ich mich halt mit dem alten Kerl, dann soll der mir mal ein bisschen was erzählen, wie langweilig, schon wieder dieses blöde Coaching-Meeting. Das wäre keine gute Basis. Das wäre zumindest kein Rahmen, in dem ich dir ein Coaching empfehlen würde. Dein Mentee sollte begeistert davon sein, dass du ihn coacht. Er sollte das wirklich wollen. Suche jemand, der im Glauben wachsen will, der in seinen Gaben weiterkommen will. Wenn du als Fußballcoach arbeitest, dann wäre es total blöd, wenn du deine Spieler motivieren musst, zum Training zu kommen und zum Spiel zu kommen. Es ist total komisch, wenn du als Coach deine Spieler auf den Platz tragen musst. Das macht keinen Spaß. Gut, vom Platz tragen, das kennen wir von den Italienern. Ja? Aber auf den Platz tragen, das bringen noch nicht mal die Italiener. Also die Person sollte begeistert sein, dass du sie coacht. Ihr solltet auf einer Wellenlänge sein. Schau, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Und es gibt manche Leute, mit denen kannst du einfach gut. Einfach, weil du bist, wie du bist und weil sie sind, wie sie sind. Und wo man sagt, hey, mit dem hänge ich einfach gerne ab. Wir verstehen uns gut, wir sind auf einer Wellenlänge, da stimmt die Chemie. Du solltest keinen coachen, der zur Tür reinkommt und du denkst dir, oh nein, der schon wieder. Ich meine, das solltest du dir eh nicht denken. Aber wenn du dir denkst, oh, der zieht mir total viel Energie, dann ist das kein gutes Zeichen. Du solltest von der Person begeistert sein. Und wenn er von dir begeistert ist und von dem Coaching begeistert ist, dann wird er auch ein Risiko auf sich nehmen. Dann wird er sich nicht immer nur in Sicherheit wiegen, sondern dann wird er sich herausfordern lassen und er wird auf das, was du ihm sagst, wird er reagieren. Und was ist, wenn du ihm eine Übung gibst, wie wir das in dem Film gesehen haben, wo er einfach sagt, gib dein Allerbestes, ich verbinde dir jetzt die Augen, eigentlich absolut abgefahren. Wenn er nicht begeistert ist von dir als Coach, dann wird er sagen, bist du blöd, verbindest mir die Augen. Er muss dir wirklich vertrauen und er muss begeistert sein von dieser Lebensveränderung, die du mit ihm vorhast. In Matthäus 5, Vers 6 steht, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Du brauchst jemand, der Durst und Hunger danach hat, mehr von Gott zu erfahren, der bereit ist, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Dein Mentee muss von dir begeistert sein. Ich möchte keinen coachen, der nicht begeistert ist, bei dem ich nicht die Fähigkeit sehe, die mich herausfordert und der in meinen Augen nicht vertrauenswürdig ist. Das gehört für mich einfach dazu. Wenn ich schon entscheiden muss, und ich muss entscheiden, dann sind das die Dinge, die bei mir auf jeden Fall dazugehören. Und als allerletztes, was mir wichtig ist, er sollte lernbereit sein. Lernbereit. Es ist ganz wichtig, dass du jemanden findest, der lernen möchte. Ich habe einen Teenager gehabt, den ich gecoacht habe. Und ein Kollege von mir und ich, er hatte auch einen Teenager, den er gecoacht hat. Und dann haben wir uns überlegt, zu zweit, komm, wir investieren mal in unsere beiden Mentees und wir fahren mal mit denen in einen Funpark. Also haben wir sie in der Früh abgeholt und sind mit ihnen losgezogen. Und weil es schon so früh war und wir noch kein Frühstück hatten, sind wir ins McDonald's vorher gefahren zum Frühstück. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt hast du deinen Mentee hier, deinen Coaché hast du mit dabei, dann lädst du den jetzt mal zum Frühstück ein. Und
Ich nenne ihn jetzt mal Markus, weil er so hieß. Und auf jeden Fall sage ich, hey Markus, ich lade dich zum Frühstück ein. Bestell dir was, geht auf meine Kappe. Und dann steht der Markus vor der Bestelltheke und sagt, ich hätte gerne 3 McChicken. Ich meine, wir reden hier nicht über die kleinen Dinger, sondern über die 4,95 € Dinger, die so groß sind wie ein Big Mac, okay? Diese großen McChicken Dinger, okay? Die es als Menü gibt, ja? Ich hätte gerne 3 McChicken, eine Pommes und ich hätte dann noch gerne die 20er Chicken Nuggets. Und ich stehe da und ich denke mir nur, willst du mich verarschen? Das ging alles so schnell. Auf einmal sagt die Frau an der Kasse, ich hatte schon bestellt, und dann sagt sie an der Kasse 30,40 €. Und ich denke mir, was? Wer gibt denn bei McDonald's 30 € aus? Ich war so geschockt, dass ich bezahlt habe. Und dann geht der, ich meine Frühstück, versteht ihr? Es war 8 Uhr morgens. Dann geht er mit seinem Tablett, Pommes, 3 große McChicken und 20 Chicken McNuggets. Gehen wir zusammen zum Platz. Und mein anderer Kollege und sein Coach, die saßen schon da, die gucken nur. Ich war kreidebleich, ich habe mich hingesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, Freundchen, aus der Geschichte lernst du. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Markus, finde ich überhaupt nicht schlimm, solange das ist. Und dann habe ich gesagt, gut, guten Appetit. Und dann haben wir alle so angefangen. Ich meine, wir anderen 3 haben uns ein Frühstücksmenü bestellt für 3,95 €. Wäre sehr viel sparsamer auch für mich gewesen, aber 30 €, naja, war ja für einen guten Zweck. Er sollte lernen. Auf jeden Fall isst er seinen ersten McChicken. Da würden die meisten schon sagen, zum Frühstück so ein McChicken. Ich meine, wow. Okay, er isst seinen ersten McChicken. Und dann isst er seinen zweiten McChicken. Und ich denke mir schon, Respekt, mein Freund. Respekt. Und beim dritten McChicken wurde er langsamer. Und dann sage ich so zu Markus, Markus, was los? Du hast doch Hunger. Und dann nuschelt er so vor sich hin und meinte so, ach, wisst ihr, ihr müsst nicht auf mich warten. Ich kann das auch mitnehmen. Und dann sage ich zum, nein, überhaupt kein Problem. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und die anderen 2 am Tisch waren sich auch einig. Natürlich, Markus, wir haben Zeit. Und so sitzt der Markus da, isst sein drittes McChicken. Er wird langsam grün. Man merkt, wie er es wirklich in sich hineindrückt. Wie so eine Gans, die man stopft. Und dann hat er das dritte McChicken, hat er fertig. Die Pommes nebenbei auch noch gegessen. Und dann stelle ich ihm die 20 Chicken McNuggets vor ihn und sage, du bist noch nicht fertig, mein Freund. 20! Die teile ich mir mit 3 Freunden, okay? Und dann schiebt er sich den ersten rein. Der Typ musste fast kotzen. Den zweiten, den dritten. Dann hat er 10 davon gegessen. Und irgendwann mal merkte ich, das macht Spaß. Und ich merkte auch, alter Schwede, dieser arme Kerl. Wir haben das Ganze dann abgebrochen. Und ich habe gesagt, Markus, komm mal mit. Wir gehen mal raus und reden mal ein bisschen. Und ich habe nicht viel gesagt. Ich habe nur gesagt, Markus, was lernst du draus? Und er sagt zu mir, ich mache das nie wieder. Und ich habe ihm gesagt, guter Mann. Sehr gut. Schau, du brauchst jemanden, der lernbereit ist. Wenn du jemanden hast, der nicht lernbereit ist, dann ist das echt übel. Dann ist das echt übel. Und weißt du was? Dem Typen war übel. Und das Allercoolste an dem Tag ist, wir sind danach in den Funpark. Achterbahn fahren um 9 Uhr morgens mit 3 Chicken McChicken im Bauch und 10 Chicken McNuggets. Ich sag euch, das Schönste ist auf der Achterbahn, wenn jemand kotzt und dahinter sitzt ein anderer. Es ist herrlich. Wir hatten definitiv Spaß. Ah, man braucht jemand, der lernbereit ist. Und er war lernbereit. Schau, in Sprüche Vers 15, Vers 31 steht, wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du an Einsicht. Und er hat an Einsicht gewonnen. Er hat das nie wieder gemacht. Er hat sich korrigieren lassen. Du brauchst jemand, der lernbereit ist, der nicht denkt, er hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Jemand, der weiß, dass er Fehler machen darf, dass er eine Macke hat. Und ein anderer Vers, den ich auch noch toll finde, Sprüche 9, Vers 8. Darum weise nie ein Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben.
Du brauchst jemanden, der ein demütiges Herz hat. Und nicht jemand, der reich ist, der viel Einfluss hat und all die anderen Dinge, die einem als erstes ins Auge stechen, sondern du brauchst jemanden, wo das Herz stimmt. Und dann kannst du coachen. Jemand, der begeistert ist, fähig ist, vertrauenswürdig, der lernbereit ist.
Und dann, wenn du dich dann das allererste Mal mit ihm triffst, empfehle ich dir, dass du ihm erstmal sagst, worum es dir überhaupt geht. Dass er das sofort weiß. Und das Erste, was ich sagen würde, ist, ich möchte mit dir eine Coaching-Beziehung führen. Ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, verändert zu werden von Jesus Christus. Gott und Menschen zu lieben. Es geht mir darum, dir zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus nachzufolgen. Vielleicht gehört es bei dem einen oder anderen dazu, das musst du vom Gefühl her sagen, dass du vielleicht auch sagst, hey, es geht nicht darum, dass ich dein bester Kumpel werde. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich dich für eine bestimmte Zeit begleite und dir helfe, mehr zu werden, mehr so zu werden wie Jesus. Und das Nächste, was ich dir empfehle, also erkläre deine Absichten, dass die Person sofort weiß, worum es dir geht. Und dann sage ihm, warum du ihn ausgesucht hast. Sag ihm das. Sag ihm, was du in ihm siehst, dass du Potenzial in ihm siehst, dass dich seine Fähigkeiten begeistern, dass du denkst, dass er vertrauenswürdig ist. Motivier ihn, das ist so wertschätzend. Es gibt doch Gründe, warum du ihn ausgesucht hast. Sag es ihm, es wird ihm so gut tun. Ich erinnere mich das allererste Mal, dass eine Person mir in meinem Leben sowas gesagt hat. Das war für mich so emotional und so tief, dass jemand zu mir kommt, das war mein erster Coach, mein erster Mentor, André Wilkes, heißt er. Und er kam zu mir und sagte, ich habe mir überlegt, dass ich in eine Person besonders investieren will, dass ich jemanden mentoren will und ich möchte gerne in dich investieren, weil ich glaube, dass du Fähigkeiten hast, die mich begeistern und ich glaube, dass es sich lohnt, meine Zeit in dich zu investieren. Und ich habe mir gedacht, das ist der absolute Hammer. Wie kommt diese Person dazu, mich so zu sehen? Mein Rücken ist gleich gerader geworden. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Das tat mir so gut. Sag demjenigen, warum du ihn ausgesucht hast. Er sollte es wissen. Er sollte wissen, wie gut du von ihm denkst. Erklär ihm die Verbindlichkeit. Das empfehle ich dir auch. Erklär ihm die Verbindlichkeit. Sag ihm, hey, wer zum Training nicht erscheint, wer nicht zum Spiel kommt, das ist ein Problem. Klarheit ist ganz wichtig. Wie oft trefft ihr euch? Sagst du ihm zu, dass du ihn sein ganzes Leben coachen würdest? Würde ich dir nicht empfehlen. Oder sagst du, hey, ich möchte das während deiner Schulzeit machen oder während diesem Jahr. Ein Jahr ist immer ein ganz guter Coaching-Zeitraum. Dann erwartet der andere nicht mehr und du erwartest nicht mehr. Und dann kann man immer noch verlängern, wenn man möchte. Aber sag ihm, was erwartet ihn? Was genau willst du von ihm? Was bekommt er? In welchem Rahmen? Wie viel Zeit hast du für ihn? Und welche Einstellung muss er mitbringen? Und dann empfehle ich dir auch, hör genau zu, welche Fragen er hat. Wenn du zu einem Jugendlichen gehst und sagst, ich möchte in dein Leben investieren, ich möchte mit dir über die letzten 10% deines Lebens sprechen, du musst mir Vertrauen schenken, ich möchte dir vertrauen, dann wirft das Fragen auf. Und dann kann es sein, dass er sagt, Moment mal, bevor wir diese ganze Geschichte machen, ich habe sowas noch nie gehört, was genau meinst du damit? Wie sieht das ganz praktisch aus? Hör genau zu und beantworte ihm seine Fragen, denn wahrscheinlich hat er viele. Vielleicht haben auch die Eltern dieses Jugendlichen einen Haufen Fragen und ich kann es verstehen. Dann solltest du
auch dir Zeit nehmen, den Eltern zu erklären, was hast du da mit ihrem Kind vor? Wieso triffst du dich mit dem auf einmal? Wieso ist er so oft bei dir zu Hause? Wieso fährst du mit ihm auf ein Fußballspiel oder nimmst ihn mit und machst Gartenarbeit oder was auch immer? Wieso hast du so ein Augenmerk auf diesen Jungen? Ich als Elternteil würde das wissen wollen. Also informier die Eltern, beantworte auch die Fragen der Eltern. Und wenn er sagt, dass er das macht, wenn er klar sagt, ja, ich bin dabei, dann kann ich dir nur gratulieren. Es kann aber auch sein, möchte ich auch an der Stelle erwähnen, es kann aber auch sein, dass die Person sagt, hey, weißt du was? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und dass er sich dafür entscheidet, das nicht zu tun. Auch das ist ja möglich, dass er sich hier auf die Zuschauertribüne setzt und sagt, hey, ich möchte nicht aufs Spielfeld. Ich möchte nicht ins Training kommen. Und dann möchte ich dir sagen, es ist okay. Nimm es nicht persönlich. Das, was du von ihm erwartest, ist viel. Dann sag ihm, hey, dann freue ich mich, dass wir uns im Alltag der Jugendarbeit sehen. Lass uns im Gespräch bleiben. Vielleicht machen wir das ein andermal. Nimm es ihm nicht übel, dass er dir eine Absage erteilt hat. Nimm es nicht persönlich. Ich finde, man muss es hoch anschätzen, hoch anrechnen, wenn jemand den Mut hat, sich so selber zu reflektieren, dass er sagt, ich bin mir noch nicht sicher und ich warte erst nochmal oder ich will das vielleicht nicht. Das nächste, in eurem Handout steht ready und ready habe ich jetzt mit einem anderen Bild erklärt. Ihr seht bei der Erklärung ready, dass der gleiche Inhalt dahinter steckt. Und dann gibt es noch den Bereich safe. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir vor so einer Mentoring-Beziehung erstmal stoppen, dass wir uns umsehen, dass wir hinhören. Dass wir stoppen und sagen, ist das, was ich da in dieser Mentoring-Beziehung mache, ist das weise? Das, was ich da vorhabe mit dem Jugendlichen, ist das weise? Dass ich mal anhalte und mir diese Frage stelle. Dass ich mich umgucke und sage, sehe ich noch andere? Können andere sehen, was ich mit dieser Person gerade mache? Ist das, was ich mache, vertrauenswürdig? Und dass ich hinhöre, natürlich auf mein Gefühl, aber auch auf den Heiligen Geist und gucke, ist das gut, wie das da aussieht? Ich glaube, dass es nicht ohne ist, wenn wir so eine verbindliche Beziehung mit einem Jugendlichen haben und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns selber und den Jugendlichen schützen. Dass nicht irgendjemand uns irgendwas nachsagen kann, was am Ende vielleicht dein Leben kaputt macht, egal ob es wahr ist oder nicht wahr ist, was das Leben oder die Gemeindearbeit komplett kaputt macht. In der heutigen Zeit kann einem so viel hinterhergesagt werden und ich überlege mir immer, wenn ich jemanden coache, was würden die Eltern denken, wenn sie sehen, was ich mit dem Jugendlichen gerade mache? Denken die Eltern, dass das okay wäre? Was würde meine Gemeinde denken, wenn sie auf Großleinwand sehen würden, was ich als Coach mit meinem Coaché mache? Kann ich das von meiner Gemeinde vertreten? Weiß die Person, die mir gegenüber, also die für mich verantwortlich ist, vielleicht mein Jugendleiter, mein Pastor, mein Ältester, weiß diese Person, dass ich Coaching mache? Weiß sie, warum ich mich mit Einzelnen so intensiv treffe? Damit nicht Leute in der Gemeinde anfangen, komisch zu spekulieren und nachher dein eigener Pastor sagt, also ich weiß auch nicht, was der da macht. Das macht dir die Arbeit hart. Und es ist auch so eine Sache, es kommt auch immer die Frage auf, ja, wenn ich mir jetzt jemanden raussuche zum Coachen, wie ist das dann eigentlich? Kann ich dann als Mann nur mich in Jungs investieren und als Frau nur in Mädels? Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, ich glaube, dass man auf sehr schmalem Eis geht, wenn man in einem Alter bis 30 sich in ein Coaché investiert vom anderen Geschlecht. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Weil es so viele Momente gibt, wo dir nachher irgendwelche Sachen hinterher gesagt werden können. Es ist so viele Momente, wo du selber aufpassen musst, dass dein Herz stimmt und wo du dir die Frage stellen musst, fühle ich mich zu der Person vielleicht unangemessen hingezogen? Woher weißt du, wie du tickst, wenn es solche Versuchungsmomente gibt? Ich glaube, dass es Sinn macht, gerade in der Jugendarbeit, dass Männer Jungs coachen und Frauen Mädels. Ich glaube, dass das weise ist, das zu tun. Und wenn du für dich feststellst, da gibt es dieses fitte Mädel in meiner Jugendgruppe, die ist total fit, ich möchte gerne in die investieren, wir haben aber keine Frau, die das tut, dann überleg dir ganz genau, was du tust.
dass du dich mit dem Mädel nur triffst in einem öffentlichen Ort, wo alle das sehen können. Dass du zum Beispiel sagst, ich fahre dich nicht nach unserem Coaching noch allein nach Hause. Ja, dass du ganz bewusst dich schützt und deinen Coaché, deinen Mentee schützt. Also sorge dafür, dass das Coaching, was du machst, nachher auch sicher ist. Ihr merkt schon, das wird jetzt ganz praktisch, was ich sage, weil ich einfach glaube, dass das auch dazu gehört. Nicht nur die Vision, sondern auch ganz praktisch, wie sieht das dann eigentlich aus? Ich kann mir vorstellen, dass ihr viele Fragen habt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr eine Frage habt, dass ihr mir die auf so ein Post-it schreibt und dass ihr mir die Frage dann einfach, ich sag mal, hier an die Flipchart pickt. Und ich werde mir die in der Pause durchgucken und werde gucken, dass ich dann in der nächsten Session mit diesen Fragen anfangen kann. Wir haben jetzt schon 10:50, richtig? Und von daher sind wir mit der Session auch um. Also, es gibt bestimmt viele Fragen. Wenn du welche hast, bitte pick die da hin. Guck mal, was da schon hängt. Vielleicht hängt deine Frage da auch schon. Und ich möchte dich jetzt entlassen mit einer Frage. Wir haben ja immer Kleingruppenzeit. Und diese Kleingruppenzeit, die jetzt kommt, ich empfehle dir, dass das eine Kleingruppenzeit ist zwischen Gott und dir. Es gibt so schöne Natur hier. Und ich glaube, es ist super, heute mal ein bisschen spazieren zu gehen, mit Gott spazieren zu gehen. Und Gott zu beten, Gott zu bitten, zeige mir, wer könnte die Person in meinem Leben sein, in die ich so investieren kann. Vielleicht sind es sogar zwei, vielleicht sogar drei, wenn du dir das zutraust zeitlich. Wen könnte ich so in mein Leben mit hineinnehmen? Und dass du dir überlegst, welcher Name könnte das sein? Und dass du dir das aufschreibst, dass du für diese Person betest und das für dich prüfst. Und wenn du nicht weißt, wer das sein kann, dass du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich möchte das bitte, zeig mir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wer das sein kann. Ich möchte gerne, ich will, ich bin bereit, das zu tun, ich bin bereit, so zu leben. Und ich werde jetzt dafür beten, dass Gott uns diese Person zeigt und dass wir eine gute Zeit mit Gott haben, dass er uns segnet und dass er uns die richtigen Gedanken gibt. Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir hier zusammensitzen, dass wir uns gemeinsam überlegen können, wie sieht Mentoring und Coaching in der Jugendarbeit heute ganz praktisch aus und in der Teenie-Arbeit und in der Kinderarbeit. Danke, dass wir viele Fragen, die da sind und die so wichtig sind, dass wir darüber schon reden konnten. Und du siehst auch all die Fragen, die noch da sind. Bitte hilf uns, dass die geklärt werden. Danke, Jesus, dass wir Menschen in unserem Leben haben, in die wir investieren dürfen. Ich bitte dich, dass du jedem von uns heute einen Namen gibst und zeigst, wer passt zu unserem Leben. In wen können wir besonders investieren? Wen können wir auswählen? Wem können wir sagen, folge mir nach? Wem vertrauen wir? Jesus, ich glaube, dass in unserem Leben solche Personen da sind. Bitte zeig sie uns. Und bitte schenk uns die Bereitschaft, auf dich zu hören und mit diesem Wunsch zu dir zu gehen, dass wir das wissen wollen. Und ich glaube ganz fest, dass du antworten wirst. Und so segne ich uns für diese Zeit, die wir jetzt mit dir haben, Gott. Und ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen. Es ist echt eine Ehre. Danke, dass du uns auserwählt hast und dass wir diese Zeit hier genießen dürfen miteinander. Amen.